Bereit für die Ewigkeit. Das war eben der Tenor dieses Liedes. Bist du bereit? Wir betrachten die letzten Tage unseres Herrn Jesus Christus auf Erden. Wir sind in der sogenannten Passionswoche, die Zeit unseres Herrn auf Erden neigt sich sozusagen dem Ende, einem gewaltsamen Ende. 3 Jahre ist Jesus durch Israel gereist, um Menschen zu lehren, was Gottes Wille ist und dass er der verheißene Messias ist. Einen Tag vorher, bevor den heutigen Tag, den wir betrachten wollen, ritt er auf einem Eselsfüllen in Jerusalem ein, wird gefeiert als König der Juden, als Sohn Davids. Die Menschen wollten ihn als König haben, damit er die Römer vertreibt, mit Israel wieder zur Eigenherrschaft kommt, eventuell sogar eine lokale Großmacht wird, dass sie zu essen haben, denn er hat Tausende von Menschen gespeist mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Aber das war eben nicht der Wille Gottes mit Israel oder mit seinem Sohn. Israel hat den Willen Gottes nicht nur missverstanden, sondern handelte völlig dagegen. Nach außen schien alles in Ordnung zu sein. Sie hatten die Gebote, sie wuschen sich die Hände vorm Essen, sie hatten regelmäßiges Fasten und noch vieles andere taten sie. Viele Gebote erfüllten sie. Ja, sie hatten sogar den Tempel, den einzigen Ort, wo man anbeten konnte und Opfer bringen konnte und durfte. Und sie taten sogar diese Opferungen vorschriftsmäßig, so wie es Mose geboten hatte. Aber welchen Wert hatte das vor Gott? In der letzten Predigt haben wir die Verfluchung des Feigenbaums betrachtet, also die letzte Predigt, die ich gehalten habe, vor 14 Tagen. Und der Feigenbaum wird dargestellt als Sinnbild für Israel, welche für Gott fruchtlos waren, obwohl die äußere Erscheinung reich schien. Aber der Baum hatte nur Blätter. Israel hatte nur Blätter. Darum wurde dann sein Verderben verkündigt. Jesus hat den Baum verflucht. Und das war keine Affekthandlung, weil er Hunger hatte und nichts zu essen bekam. Es war keine Trotzreaktion, sondern Jesus wollte an diesem Baum deutlich machen, was mit Israel passieren wird. Denn Frucht, die Gott begehrte, die Jesus suchte, sie war nicht da. Bei dem Feigenbaum waren es die Frühfeigen. Und bei den Israeliten war es echtes Gottesverständnis, echtes Leben mit Gott. Markus klammert in die Reinigung des Tempels, die wir heute betrachten wollen, zwischen das Ereignis um den Feigenbaum ein. Auf diese Weise macht Markus besonders deutlich, um was es wirklich geht. Gott, Jesus Christus, will Frucht und nicht nur Äußerlichkeiten. Wo sollte Jesus Frucht finden, wenn nicht in Jerusalem? Und da am ehesten noch im Tempel, oder? Wir wollen uns Kapitel 11 aus dem Markus-Evangelium lesen. Kapitel 11, die Verse 15 bis 19. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Schon zu Beginn seines Wirkens reinigte Jesus den Tempel. Das können wir nachlesen in Johannes 2. Und nun am Ende seiner irdischen Zeit musste er mit ansehen, dass sich nichts in Bezug auf das Haus Gottes geändert hatte. Immer noch keine Frucht, nur Blätter. 3 Jahre Lehre waren bei den Israeliten, vor allen Dingen bei den Priestern, Schriftgelehrten, Pharisäern, auf taube Ohren gestoßen. Und weil das so war, konnte der Fluch Gottes über diese Generation nicht mehr abgewendet werden. Und der hält bis heute. Die Israeliten dachten, Jesus wird die Römer vertreiben. Und was tat Jesus? Er vertrieb die Israeliten aus ihrem Haus, aus ihrem Heiligtum. Schon nach seinem Einzug in Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er sah, welches Treiben dort herrschte. Nur bei Markus wird das besonders deutlich, dass dieser zeitliche Ablauf da ist. Also Einzug in Jerusalem, Besuch des Tempels, raus aus dem Tempel, Verfluchen des Feigenbaums, wieder rein in den Tempel. So ist die zeitliche Abfolge. Bei Lukas und Matthäus hat man dagegen den Eindruck, dass das gleich an einem Tag passiert ist. Aber sie haben diese Aktion thematisiert. Das heißt, sie haben sie, weil es um den Tempel ging, haben sie, was beim Tempel zum Tempel gehört, nacheinander berichtet. Das machen die Geschichtsbücher auch. Wenn wir über die Expansion Preußens reden, von 1500 angefangen bis 1800 und weiter, dann wird nicht darüber gesprochen, was in Amerika passierte. Das kommt dann 1, 2, 3 Kapitel später. Aber es ist zur gleichen Zeit geschehen. Jesus schritt zur Tat. Er trieb die Händler aus dem Tempel. Aus dem Tempel, das bedeutet nicht aus dem Tempelgebäude, sondern zu dem Tempel gehörten verschiedene Vorhöfe, die wir gleich noch betrachten wollen. Also so weit gingen dann die Verantwortlichen doch nicht, dass sie Handel im Tempelgebäude, sozusagen in der Kirche, zuließen. Die Vorhöfe waren davon betroffen und hier speziell die Vorhöfe der Völker, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Da, wo sich die Heiden aufhalten durften. Warum waren diese Menschen, diese Händler und Wechsler überhaupt da? Was war der Grund? Sind sie immer da? Höchstwahrscheinlich nicht, aber es war die Passahwoche. Das Fest, an den Auszug aus Ägypten gedacht werden sollte. Und in dieser Woche, beziehungsweise zu diesem Passafest, mussten alle männlichen Erwachsenen Israeliten zum Tempel kommen, um Opfer zu bringen. Und wenn jemand eine lange Reise vor sich hatte, denn sie haben ja nicht alle in Israel gewohnt, dann war es natürlich schwierig, ein makelloses Opfer mitzubringen. Auf den Reisen konnte viel passieren, das Tier konnte sich ein Bein brechen und war somit nicht mehr makellos. Also musste schon eine Möglichkeit geschaffen werden, Opfertiere vielleicht vor Ort zu kaufen. Konnte jemand kein Schaf oder Ziege sich leisten, durften auch Tauben geopfert werden. Jesus, als er im Tempel dargestellt wurde, also Jesus' Eltern, als sie Jesus im Tempel darstellten, haben Tauben geopfert, weil sie nicht reich waren. Des Weiteren war zum Passafest die Tempelsteuer fällig. Dafür waren die Wechsler da. Warum? Weil man nicht jedes Geld nahm. Man hatte den festgesetzten Betrag, jetzt habe ich den Wert vergessen, ich glaube ein Denar, ein Tageslohn war es, ich bin mir aber nicht sicher, und der durfte natürlich nur in einer nicht heidnischen Währung bezahlt werden. Denn die Währung der Heiden hatten Abdrücke, und das war entweder der römische Kaiser, der als Gott verehrt wurde, von den Römern natürlich, nicht von den Israeliten, oder sie hatten gleich irgendeinen Gott auf der Münze geprägt, was natürlich Götzendienst war, und das wollten die Israeliten nicht zulassen. Es ist also gar nicht mal so verkehrt, dass die hohen Priester darauf achteten, dass ein vernünftiges Opfertier zur Verfügung steht und dass auch in den Tempelschatz kein unheiliges Geld kam, obwohl es unheiliges Geld eigentlich gar nicht gibt. Geld ist neutral. Alles war ja schließlich zur Ehre Gottes gedacht. So könnte man meinen. Aber warum durfte keiner etwas durch den Tempel tragen? Hier sind keine geweihten Geräte gemeint. Nichts, was zum Tempel oder zum Tempeldienst gehörte, wie zum Beispiel, was man zum Schlachten der Tiere brauchte. Aber die Menschen kürzten den Weg, wenn sie von A nach B wollten, durch den Tempel ab. Wenn jemand von Norden nach Süden wollte, dann ging er mal eben über den Tempelplatz, anstatt um den Tempel herum, war ja viel kürzer. Oder wenn er von Osten nach Westen wollte, genau das Gleiche. Man machte es sich bequem und dann wurden da natürlich auch mal Geräte durch den Tempel getragen, die da so nichts zu suchen hatten. Es war einfach dazu da, dass man sich die Arbeit erleichterte. Und was störte Jesus daran? Alles, was dort passierte, mal vom Tragen der Geräte, geschah ja schließlich nur im Vorhof der Heiden. Die Aufteilung des Tempels von innen nach außen war nämlich folgendermaßen. Ganz innen war das Tempelgebäude mit den zwei Räumen, dem Allerheiligsten und dem Heiligtum. Das Allerheiligste war leer, die Bundeslade gab es nicht mehr in der Form. Ich habe das gerade nochmal nachgelesen. In den Makkabäerbriefen steht geschrieben, dass Jeremia sie auf dem Berg, wo Mose verschwunden ist, vergraben haben soll. Aber das ist nicht geschichtlich belegt und auch nicht biblisch belegt. Aber die Bundeslade war auch nicht notwendig. Dann gab es den Vorraum, das Heiligtum, wo die Schaubrottische und die Menora und der Räucheraltar standen. Dann erst schloss sich der Vorhof und das war das Gebäude mit Dach und allen Wänden und allem drumherum. Und daran schloss sich der Vorhof der Priester. Das war ein Hof, an dem die Priester die Opfertiere schlachteten und eben opferten. Hier hatten nur die Priester Zutritt, kein anderer. Und in der Zeit der Passahwoche hatten diese Männer sehr viel zu tun. Wir werden da noch in einer späteren Predigt draufkommen, also ihr habt einen Cliffhanger. Dann kam der sogenannte Vorhof der Israeliten. Hier durften sich alle kultisch reinen Israeliten, Männer, aufhalten, um den Opfervorgang zu betrachten. Aber der war nicht sehr groß, nicht sehr breit, war mehr so ein kleiner, schmaler Streifen. Und dann gab es den sogenannten Vorhof der Frauen. Das war im Wesentlichen der Platz, auf dem die Menge der jüdischen Pilger und Pilgerinnen zusammenkam. Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, war nochmal von einer Mauer umgeben. Es geht hier um den herodianischen Tempel, der den Zerubabel-Tempel ersetzt hatte. Nichtjuden durften in diesen Bereich nicht hinein. Das war sogar auf Todesstrafe verboten und es hingen überall Schilder, wie es die damals gab, wo drauf stand, wer diese Grenze überschreitet, ist selbst schuld, wenn er getötet wird. So hart war das Gesetz. Nichtjuden war nur der äußere Bereich, der äußere Vorhof erlaubt zu betreten. Der Vorhof der Heiden, wie er auch genannt wurde. Und dann genau an diesem Platz, der noch zum Tempel gehörte, zum Tempelbezirk, das war kein Außenbereich irgendwie, waren die Händler, die Wechsler, die Taubenverkäufer, die Schafzüchter und untergebracht. Und das waren nicht 3, 4 Leute, das waren richtig viele. In einer Auslegung habe ich gelesen, dass ein Schafhirte mal 3.500 Schafe durch diesen Vorhof getrieben haben soll. Ich wusste gar nicht, dass es Herden gibt, die so groß sind. Aber ich bin auch nicht auf einer Schafweide groß geworden, sozusagen. Aber stellen wir uns das vor. Dann die ganzen Wechsler, die dort waren. Alle, die ein Tier brauchten, konnten hier ihre Tiere kaufen. Den Nichtjuden blieb somit der Bereich, wo sie Gott würdig anbeten konnten, sozusagen der letzte Bereich, wo sie Stille haben konnten, ungestört im Gebet verweilen konnte, verwehrt. Denn wer will auf so einem Basar beten? Ich war noch nie auf einem orientalischen Basar, ich habe das nur in Filmen gesehen. Aber da geht es hoch her, das ist nicht wie im Kaufland bei uns, schön leise und gedämpft. Nein, es ist laut dort. Und jeder bietet seine Ware feil, lautstark, wie auf einem Jahrmarkt. So können wir uns das ungefähr vorstellen. Hier noch ein paar Fische und da noch was in die Tüte. Die Anbetung Gottes wurde somit den Nichtjuden verwehrt, ja geradezu unmöglich gemacht. Und das störte Jesus. Die Juden sahen sich als das ausgewählte Volk an. Sie waren höher gestellt als die anderen Völker, die ja gar kein Gesetz hatten, die keinen Tempel hatten, die keine Opfergesetze hatten, die Gott ihnen gegeben hatte. Was sollte diesen Juden schon passieren? Was konnte ihnen passieren? Sie hatten alles, alles von Gott bekommen für ihren Dienst, damit sie leben können mit Gott in Eintracht. So dachten sie. Sie sind Gottes auserwähltes Volk. Ja, das sind sie, auch heute noch. Aber ihr Handeln, das war nicht Gott gewollt. Ihre Berufung war eine ganz andere. Sie sollten nicht als alles für sich vereinnahmen. Sie sollten Vorbildfunktion haben. Sie sollten aus dem Tempel kein Nationalheiligtum machen, sondern sie sollten ein Vorbild für die Menschen sein, dass sie nach Israel, nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten, der sich in Israel offenbart. Denn der Gott Israels ist nicht ein Gott nur für Israel, sondern für alle Menschen. Gott schuf den Menschen zum Zwecke, ihm zu dienen und ihn anzubeten. Und das an einem bestimmten Ort. Und jetzt möchte ich euch Kinder mal fragen, was denkt ihr, war der erste Ort der Anbetung? Wo hat Gott oder wo haben die Menschen Gott zum ersten Mal angebetet? Laut? Richtig. Im Garten Eden. Da hatten die Menschen Gemeinschaft mit Gott. Gott hat sich die Menschen geschaffen, hat sie in den Garten Eden gesetzt, damit sie ihn anbeten, damit sie ihm dienen, damit er und die Menschen Gemeinschaft miteinander haben. Aber die Menschen haben sich selbst in die Mitte gesetzt. Denn wie sollten sie Gott dienen? Gott gab ihnen ein Wort, ein Gebot. Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis. Können wir nachlesen in 1. Mose, die Kapitel 2, 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das war der Dienst Gottes. Der Dienst, den Gott verlangte. Nur dieses Gebot halten und alles wäre in Ordnung. Aber wie gesagt, der Mensch wurde verführt und stellte sich in den Mittelpunkt und Gott aus der Mitte hinaus. Und das konnte Gott nicht zulassen. Deshalb hat er ihn diesen Tempel verschlossen. Sie mussten raus aus dem Tempel. Gott musste einen Weg finden, den hatte er schon gefunden, aber er musste einen Weg aufzeigen, wie sie wieder Gemeinschaft mit ihm bekommen kann. Und dann gab es erstmal eine lange Zeit gar keinen Tempel. Es gab keine ausgewählten Menschen, die ihm dienen, die ihn anbeteten, bis er sich ein Volk auswählte, nämlich die Israeliten. Sie aus Ägypten herausführte, wo sie Sklaven waren. Tat er das, weil ihnen die Israeliten leid taten? Ja, auch. Aber das war nicht der Sinn. Der Sinn war, dass Israel, wie gesagt, ein Vorbild sein sollte, das auf Gott zeigt, wie man mit Gott Gemeinschaft haben kann. Und dann gab er ihnen den zweiten Tempel. Weiß jemand, was das war? Ganz genau. Es wurde auch Zelt der Begegnung genannt. Denn Gott kam in dieses Zelt, seine Herrlichkeit kam in dieses Zelt und man konnte ihm dort begegnen. Das war natürlich nicht für alle Menschen gedacht, aber es war da die Möglichkeit. Danach gab es den Salomonischen Tempel und weil Israel wieder Gott aus der Mitte genommen hat und sich in die Mitte gestellt hat, anderen Göttern nachgehurt ist. Nein, sie haben Gott nicht vergessen, aber Gott wollte sie alleine haben. Denn dieses Wort sollten sie da behalten. Diesmal waren es 10 Gebote. Die 10 Gebote, die sie bekommen haben, um Gott zu dienen, konnten sie auch nicht halten. Er musste sie rausnehmen, er hat ihren Tempel zerstört, hat sie in die Gefangenschaft nach Babylon verfrachtet, um nach 70 Jahren wieder zurückzukehren. Und da wurde der zweite Tempel aufgebaut. Nicht so schön, nicht so groß. Diejenigen, die den ersten Tempel, den salomonischen Tempel noch erlebt haben, haben geweint. Haben geweint, weil das war nichts. Herodes der Große, der Vater von, oder Großvater von diesem Herodes, der jetzt an der Macht war, zu Zeiten Jesu, der hat diesen Tempel vergrößert. Umgebaut eigentlich. Er hat ihn erweitert, hat das ganze Vorhof vergrößert, dass es man schon als ein Weltwunder betrachtete. Das Gebäude wurde recht schnell innerhalb von anderthalb Jahren aufgebaut, circa 20 vor Christus. Aber bis zur Vollendung des Tempels hat es 80 Jahre gedauert. Und dann 10 Jahre später wurde er wieder zerstört. Warum? Weil die Juden wieder nicht dem nachgekommen sind, was Gott von ihnen erwartete. Ein Zeichen zu sein, das auf ihn hinweist. Das zeigt, wie man seine Gebote hält. Aber der Herr hat einen neuen Tempel gemacht. Und wieder die Frage an die Kinder, wer ist jetzt, wo ist jetzt der Tempel? Die Gemeinde ist der Tempel. An diesem Ort, in der Gemeinde, in dir persönlich, soll Gott jetzt wohnen. Hier soll jetzt Anbetung stattfinden. An diesem Ort soll sein Wort gehalten werden. Und wenn der Herr Gericht hält, wo fängt er an? An seinem Tempel. Das lesen wir in 1. Petrus 4. Am Haus Gottes, an der Gemeinde. Und genau wie damals wird es auch in Zukunft sein. Jesus fing mit dem Gericht im Haus Gottes an. Er ging nicht irgendwo nach Jerusalem oder in irgendeinen abgelegenen Bereich und sagte, ja, warum tut ihr nicht die Gesetze, die Mose euch gegeben hat? Sondern er fing an da, bei denen, die die Gesetze kennen mussten. Die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und so wie er damals vor seiner Kreuzigung Gericht über diese Generation sprach, so wird er Gericht über die Gemeinde sprechen und über diejenigen, die seine Warnung, die er hier mitteilt im Markus-Evangelium und in den ganzen Evangelien, nicht ernst nehmen. Die meinen, ich habe unseren Gottesdienst, ich gehe sonntags zum Gottesdienst und ich gehe auch einmal im Jahr zur Beichte oder sonst was. Ich bin alles in Ordnung mit mir. Das ist kein Gottesdienst, den Gott haben will. Das sind Blätter, aber keine Frucht. Denn der ganze Lebensstil muss Gott gefällig sein für einen Christen. Wir müssen prüfen, wie unsere Gottesdienste sind. Und damit meine ich nicht den Sonntagsgottesdienst oder die Bibelstunde, sondern unseren alltäglichen Gottesdienst. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem angeblich Gläubigen, der ging sonntags zum Gottesdienst und in der Woche, es war ein Händler, betrog er die Leute. Er sagte, das ist meine Arbeit und sonntags ist ein anderer Tag. Was ist das für ein Sonntagschrist? Gibt es Sonntagschristen? Nein. Entweder bist du die ganze Woche, 365 Tage im Jahr und im Schaltjahr noch einen Tag mehr, Christ, oder du bist es nicht. Ja, sicher kannst du ausrutschen. Ja, sicher kannst du sündigen. Das passiert. Aber du musst es dir nicht zur Gewohnheit werden lassen oder sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm, ich bin ja gerettet. Deine Rettung müsste dann wirklich in Frage gestellt werden. Und weil Jesus die Juden nicht das erste Mal daran erinnerte, was sie falsch machten, hat er Gericht über sie gesprochen. Weil er uns erinnert, immer wieder in den Gottesdiensten, in den Predigten, in dem, was er uns widerfahren lässt, dass wir von ihm abhängig sind und wie unser Dienst an ihn aussehen soll, werden auch wir das Gericht erdulden müssen und erleiden, wenn wir nicht im Glauben bleiben oder wenn wir es uns zu einfach machen. Jesus lehrte danach die Menschen. Er zeigte ihnen auf, anhand der Schrift, was sie falsch gemacht haben. Er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Diese sind zwei Zitate aus dem Alten Testament. Das erste ist aus Jesaja, und da möchte ich uns die Verse auch vorlesen, aus Jesaja 56, die Verse 6 bis 8. Jesaja 56, 6 bis 8. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und die sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinem Gesammelten. Gott, der Herr, sagt dies. Das sind nicht irgendwelche frommen Wünsche von irgendwelchen Menschen, sondern Gott persönlich will es, dass die Menschen nach Jerusalem kommen, um dort anzubeten. Und diese Verse, sie waren bekannt. Es geht ganz deutlich daraus hervor, dass der Tempel kein alleiniger Schatz der Israeliten ist. Sie hatten kein Recht, den Tempel den Menschen aus anderen Völkern zu verwehren, in welcher Form auch immer. Im Gegenteil. Sie sollten alles dafür tun, dass die Menschen nach Jerusalem kommen, um den wahren Gott anbeten zu können. Und das zweite Zitat offenbart, was sie aus dem Tempel gemacht haben. In Jeremia lesen wir das, in dem Kapitel 7, den Vers 11. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Hier wird die Frage nach der Räuberhöhle noch rhetorisch gestellt. Jesus stellt es aber als Fakt dar. Denn die Händler und Wechsler, sie mussten dem hohen Priester der Priesterschaft Gebühren zahlen dafür, dass sie dort Handel und Wechsel treiben durften. Im Volksmund hieß es sogar, das ist Hannas Markt. Hanna war der Vorläufer des damaligen Hohenpriester, der Schwiegervater, und zu dem Jesus als erstes geführt wurde, bevor er vor Gericht kam. Und es ging nicht darum, den Pilgern, also in erster Linie Opfertiere, zur Verfügung zu stellen oder vernünftiges Geld, sondern es ging einzig und allein um den Profit. Damals wie heute bestimmt die Nachfrage auch den Preis. Und die Nachfrage war hoch und somit war auch der Preis hoch. Selbst die Taubenverkäufer, sie verdienten an der Armut der Armen, wie es jemand ausdrückte. Aber lesen wir, was Jesus nicht machte, das will ich nicht verhehlen. Jesus verbat nicht die Opferrituale. Er sagte nicht, das, was ihr dort hinten macht im Priesterhof, ist falsch. Das ist richtig. Ihr habt es in der rechten Weise gemacht, aber in der falschen Einstellung. Die Israeliten sahen sich als gerechtfertigt an, weil sie die Opfer hatten, weil sie die Gesetze hatten. Und doch hatten nicht alle Israeliten Ruhe. Keine innere Ruhe, wie wir von dem Jüngling wissen, den wir schon vor ein paar Wochen besprochen haben. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und sagte: Herr, was fehlt mir noch, dass ich in das Reich einziehen kann? Und Gott zeigt ihn auf, was fehlte, was er tun sollte. Habe ich von Jugend auf getan? war seine Antwort. Ja, dann verkauf alles, gib es den Armen. Und da ging er weg. Keine Frucht, obwohl Jesus ihn liebgewonnen hatte. Er hat die Gebote gehalten. Aber um der Gebote willen, nicht um Gottes willen. Sie verließen sich auf ihre religiösen Handlungen und dachten, Gott hätte eine Verpflichtung, sie anzunehmen. Gott hat keinerlei Verpflichtungen. Er hat alles geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Welches Recht habe ich, an den Schöpfer eine Verpflichtung zu stellen? Die Israeliten waren Blätter, keine Frucht. Nicht mal eine aufkeimende Frucht haben sie erstickt. Wie ein Baum, der viele Blätter hat und so den Saft nimmt, an dem die Frucht hätte reifen können. Sie haben sozusagen den Nichtjuden die geistliche Nahrung entzogen, weil sie keine Möglichkeit hatten, einen vernünftigen Gottesdienst zu halten, im Heiligtum, im Tempel. Tempel, Kirchen, Bethäuser sind keine Marktplätze, sie sind Orte des Gebets, der Besinnung auf Gott, der Buße, weil man erkennt, wie klein man Gott gegenüber ist. Es sollen Orte sein, in denen das Alltägliche auch mal außen vor bleibt, in dem man nicht abschalten kann im Sinne, jetzt habe ich Ruhe, jetzt denke ich mal an nichts, sondern um sich auf Gott zu konzentrieren, um auf das Allerwichtigste, denn das ist Gott. Jesus argumentierte, wie so oft mit dem Wort Gottes, um seine Gegner, die Pharisäer, Schriftgelehrten und Priester, auf ihre eigentliche Bestimmung hinzuweisen. Aber wer Gottes Wort nicht annimmt, lehnt es ab oder schlimmer noch, geht dagegen vor, so wie es die Priester taten. Jesus lässt sich nicht vor den Karren menschlicher Wünsche spannen. Die Juden wollten in ihm den Befreier sehen von der römischen Herrschaft und haben ganz vergessen, dass es viel Wichtigeres gab, von dem man befreit werden musste. Denn die lebenswichtige Antwort für die Ewigkeit war, wie komme ich frei von meinen Sünden? Aber um das auszuführen, hat Jesus nun den Anstoß gegeben. Und dieses Ergebnis, das wurde dann in ein paar Tagen sichtbar, das vorläufige Ergebnis. Jesus versetzte das einfache Volk mit seiner Lehre in Erstaunen. Wie so oft. Und die Gelehrten wie so oft in Wut, in Rage. Sie waren in ihrem Ansehen gedemütigt worden. Sie wollten die Anerkennung des Volkes nicht verlieren und Jesus hat sie blamiert. Ein Wanderprediger, ein einfacher Zimmermann konfrontiert sie mit dem, was sie in- und auswendig kannten und wendet dies sogar noch gegen sie an. Was gibt Schlimmeres? Wenn ich zu einem Professor hinkomme und sage, du, das hast du da falsch gemacht, dann fragt er mich nach meiner Ausbildung, ja, Hauptschule, ja, ich habe auch ein bisschen Fachabitur. Und dann stimmt das noch mit dem, was er falsch gemacht hat, was wird er wohl sagen? Geh du erstmal weg. Hat er auch recht. Aber Jesus war Gott. Er kannte sein Wort in- und auswendig. Er hat die Gesetze gegeben. Er wusste auch, wie sie gelebt werden sollten. Und er hat es den Menschen dargezeigt. Er hat es ihnen dargebracht. 3 Jahre rauf und runter hat er sie gelehrt. Und einige haben sie auch angenommen. Jesus hat den Hohen Rat, bis auf einige Ausnahmen, gegen sich aufgebracht. So, dass sie nur noch im Tod Jesu die Lösung sahen, wieder ihre alte Machtposition zu festigen. Ja, Jesus selbst schuld, oder? Aber dass es so kam, das war Jesus Wille. Denn niemand kann ihm das Leben nehmen. Er gibt es aus freien Stücken und das zu genau festgesetzten Zeit. Denn das hat Jesus damit zum Anstoß gebracht, dass man ihm das Leben anscheinend nimmt. Dabei hat er sich hingegeben. Aber weil jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Zeit erfüllt war, dass Jesus sterben sollte, denn das kommt noch in ein paar Tagen, ging er wieder raus aus dem Tempel, ging wieder raus aus Jerusalem und verbrachte die Nacht in Bethanien. Er kehrte zurück wo er wieder willkommen war. Immer wieder provozierte Jesus die Obrigkeit mit der göttlichen Wahrheit. Seine Lehre beeindruckte das Volk. Das war nicht irgendwas Schwammiges oder es könnte sein oder Rabbi so und so hat so gesagt und Rabbi Y hat was anderes gesagt. Nein, eindeutig. Steht nicht geschrieben. Punkt. Mehr nicht. Zwei Sätze. Und alles gesagt. Ein Jude, der ihn versuchen wollte, sagte, Herr, wie kann man die Gesetze zusammenführen? Was sagt Jesus? Ihr sollt, die Gesetze sind getan, wenn ihr Gott liebt mit ganzem Herzen und euer Nächsten wie euch selbst. Das war das, was die Juden suchten in den Gesetzen, was die Quintessenz daraus war. Jesus, zwei Sätze, alles war gesagt. Und er musste ihm Recht geben, denn darum geht es in den Gesetzen. Gott zu lieben, mit ganzer Macht, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt und den Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei Gesetze, die Gott haben will, die wir tun sollten. Wenn wir das tun, dann haben wir sein ganzes Wort gehalten. Können wir uns das vorstellen? Aber wie schwer fällt uns das? Alles andere ist nur Erklärung, was wir genau tun müssen. Also sozusagen eine Gebrauchsanweisung. Gott will Anbetung, die ihm gebührt, die ihm gehört. Und die Israeliten, vor allen Dingen die Obrigkeit, will ihn ermorden. Das Gericht Gottes beginnt bei dem Haus Gottes, damals wie heute. Viele Kirchen, Gemeinden um uns herum tun viel, um die Menschen in ihre Häuser zu holen. Es werden Ausstellungen organisiert, Seminare in Selbsterkenntnis oder sonstigem abgehalten, Jubiläen und Kirchenfeste aller Art gefeiert. Das ist nicht verwerflich. Jesus prangerte nicht an, dass viele Menschen im Tempel waren. Aber er prangerte an, dass der Tempel keine Anbetungsstätte mehr war. Die Händler, sie hätten auch vor den Mauern des Tempels ihre Waren loswerden können. Ebenso die Wechsler. Aber dann hätten die Priester nichts mehr daran verdient, weil das nicht ihr Gebiet ist. Sie hätten keinen Anspruch am Gewinn der Händler haben können. Und so haben sie es zugelassen. Das prangerte Jesus an. Und wenn wir Menschen in den Tempel holen, in die Gemeinde holen, um zu zeigen, wie sie sich besser fühlen können, dann sind wir nicht besser als die Priester damals. Die Gemeinde ist die Begegnungsstätte, die der Mensch hat, um mit Gott zusammenkommen zu können. Und wir dürfen das nicht zweckentfremden. Hier muss Gott gepredigt werden, Jesus Christus. Hier muss dem Menschen klar gemacht werden, wie es um ihn steht, dass er nicht auf falsche Wege gerät, in falsche Sicherheit sich wiegt. Hier muss klar gemacht werden, welche Schätze wirklich einen Wert vor Gott haben. Und das sind nicht die Schätze, die wir uns hier auf Erden anschaffen, sondern Schätze, die im Gebet Gott gegenübergebracht, erworben werden können. Schätze im Himmel, die nicht verderben können, die nie an Wert verlieren, die nicht geraubt werden können. Gott, Jesus, will keine Äußerlichkeiten, er will keine Rituale, auch wenn sie manchmal notwendig sind. Er braucht keine Häuser, er braucht keine Kathedralen, keinen Tempel, in dem er ihm gehuldigt wird, weil man es halt so macht. Er will den Menschen. Er will, dass du persönlich ihn anbetest und sein Wort bewahrst. Gottes Tempel ist kein Gebäude mehr in dem Sinne, sondern es sind die Menschen, die ihm ihr Herz gegeben haben, die ihm ihr Leben übergeben haben, die gesagt haben, Herr, regiere du über mein Leben. Ich will dir folgen, ich will tun, was du sagst. Die sich wirklich für Gott entschieden haben. weil sie erkannt haben, dass nur er wirkliche Liebe hat, dass nur er wirklichen Frieden, diesen inneren Frieden geben kann. Du sollst selbst dieser Tempel sein, in dem Gott angebetet wird, in dem der Geist Gottes Wohnung nimmt. Ist dein Leben so? Dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes, dann bringst du Frucht, Frucht, die Gott haben möchte. Bist du aber nur ein Sonntagschrist, dann ist dein Herz leer. Dann ist alles, was du tust, äußerlicher Schein, religiös, rituell, aber nur Blätter, keine Frucht. Und du musst den Fluch Gottes fürchten. Jesus hat bis zum Schluss versucht, die Menschen Jerusalems und ganz Israels bewusst zu machen, wie es um sie gestellt ist, wie es um sie gestellt war, denn diese Menschen leben ja nicht mehr. Und das tut er auch heute noch. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Aber wir haben es gehört in dem Lied. Die Richterzeit steht bevor, wenn Gott kommt als Richter. Und wie stehst du dann vor ihm? Hast du sein Leben übergeben? Hast du deine persönliche Entscheidung getroffen, ein Gottesdiener zu sein und Frucht zu bringen? Oder bist du immer noch bei den Blättern, weil du Gott mit deiner Selbstgerechtigkeit gefallen willst? Das wollten die Priester auch. Und das Ende, das kennen wir nun. Amen. Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Allmächtiger Herr, auch ich komme in Jesu Namen zu dir. Ich darf es, weil du, Herr Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist, weil du mir die Möglichkeit der Sündenvergebung geschenkt hast. Alles, was ich bin, was ich habe, kommt von dir. Ich danke dir dafür, dass ich dich anbeten kann durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass ich dein Wort hören darf, dass wir alle Möglichkeiten haben, darin zu wachsen, es zu lehren und zu lernen, und steh uns bei, dass wir es in der rechten Weise tun. Nicht zum Selbstzweck her, sondern um dir zu dienen, um dein Wort zu halten, um dich zu ehren, um dich zu verherrlichen, um den Menschen ein Zeugnis sein zu können von deiner Liebe, von deinem Frieden, der ein echter Frieden ist. Ein Frieden, den die Menschen hinterherjagen, seit sie dich verlassen haben. Herr, hilf, dass ich dir treu bin, denn aus mir heraus kommt nichts Gutes. Hilf, dass wir dir nachfolgen, dass wir uns versammeln, um auch als Gemeinschaft dich zu loben und zu ehren. Denn das gebührt dir. Ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit dazu gibst. Lob und Anbetung seid ihr von uns immer gebracht, nicht nur sonntags, sondern wirklich immer, bis in alle Ewigkeit. Amen.